Die Verweigerung des Kriegsdienstes mit der Waffe im Kriegsfall stellt für das Bundesverfassungsgericht den Kernbereich des Grundrechts dar. Ne, würde auch anders überhaupt keinen Sinn machen. Wofür soll ich im Frieden verweigern dürfen, wenn ich dann voll unausgebildet im Krieg dann Kanonenfutter verbraucht werde?
Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt.
Wochenlang haben Union und SPD diskutiert und gerungen. Jetzt gibt es eine Einigung. Am 5. Dezember 2025 wird der Bundestag voraussichtlich das Wehrdienstmodernisierungsgesetz beschließen. Am 1. Januar 2026 soll es bereits in Kraft treten. Welche Auswirkungen hat das neue Gesetz auf die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland? Herzlich willkommen zu Grundgesetzlich, dem Podcast der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Wir erklären, welche grundrechtlichen Hintergründe politische Entscheidungen haben. Der Weg zur Neuregelung des Wehrdienstes ist nicht ohne Grund ein schwieriger. Schließlich greift der Staat bei einer im Raum stehenden Wehrpflicht sehr umfangreiche Grundrechte ein. Was ist konkret geplant? Werden nur Männer oder auch Frauen einbezogen? Ist das Gesetz grundrechtskonform ausgestaltet? Und ist der Wehrdienst eigentlich freiwillig? Mein Name ist Janina Zillikens-McFadden und ich freue mich, dass ich der Militärrechtsexpertin Katrin Groh all diese Fragen stellen darf. Katrin ist Professorin für öffentliches Recht an der Universität der Bundeswehr München. Sie forscht unter anderem zu nationalem Wehrverfassungsrecht. Liebe Katrin, herzlich willkommen bei Grundgesetzlich. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst und wir uns heute remote zusammenschalten können.
Sehr gerne, Janina.
Jahrzehntelang und letztlich kann man eigentlich auch sagen jahrhundertelang war es aus Sicht des Staates selbstverständlich, dass junge Männer mit bestimmten Ausnahmen zum Wehrdienst verpflichtet werden konnten. Und heute wirkt das auch angesichts des hohen Wertes von Selbstbestimmung und persönlicher Lebensgestaltung ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Und jetzt, nach über 10 Jahren des Aussetzens, soll die Wehrpflicht wieder eingeführt werden. Und du bist ja Professorin für öffentliches Recht an der Universität der Bundeswehr in München. Und hast damit quasi so eine Innenperspektive eigentlich, was dieses Thema angeht, weil du ja auch tagtäglich mit Soldaten und Soldatinnen zu tun hast. Wie blickt die Bundeswehr aus deiner Sicht auf eine Wehrpflicht und warum kommt der Vorschlag gerade jetzt?
Die Wehrpflicht, wenn sie aus der Zeit gefallen sein sollte, ist ja die Zeitenwende jetzt da. Das heißt, sie ist wieder zeitgemäß, weil wir unsere Verteidigungsfähigkeit erhöhen müssen. Und die Bundeswehr ist, sagen wir mal, guckt ein bisschen zwiegespalten, denke ich, auf die Wehrpflicht. Einerseits natürlich, wir müssen mehr Personal rekrutieren. Das haben wir auch, also wir haben allein schon die Zielmarken bei der freiwilligen Wehrpflicht nicht geschafft in den letzten Jahren. Insofern ist natürlich ja eine gewisse Dankbarkeit dafür da, dass die Bundespolitik sich mit dem Wehrdienstmodernisierungsgesetz jetzt mal an dieses Problem macht. Für die Bundeswehr kommt es aber auch ein bisschen drauf an, wie die Wehrpflicht dann letztlich ausgestaltet werden wird, weil die Bedarfe, die sie hat, die Zahl derjenigen, die zur Wehrpflicht, zum Wehrdienst verpflichtet werden könnten, weit, weit unterschreitet.
Dass es bei der Bundeswehr ein bisschen im Argen ist, was die Ressourcen und auch das Personal angeht, ist ja aber keine neue Nachricht. Warum ist es jetzt so konkret? Was würdest du sagen?
Ja, so konkret ist es natürlich wegen der außen- und verteidigungspolitischen Situation, der Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt und dann das Narrativ, dass demnächst ein Angriff oder zumindest Angriffsstiche Russlands auf NATO-Territorium passieren können und quasi alle NATO-Länder so ein bisschen Probleme mit ihren Kapazitäten haben und insgesamt ihre Wehrfähigkeit erhöhen müssen und damit natürlich auch Deutschland mit dabei ist.
In Deutschland wird jetzt seit ungefähr 1,5 Jahren recht konkret über den Wehrdienst bzw. die Wehrpflicht diskutiert und nach vielen Gesprächen, auch Streitgesprächen kann man eigentlich sagen, steht gerade das Wehrdienstmodernisierungsgesetz im Mittelpunkt der Debatte. Was steht an diesem Gesetzentwurf drin?
In dem Gesetzentwurf steht bislang, in der letzten Fassung, die ich habe, drin, dass ein neuer Wehrdienst eingeführt werden soll, der zum einen sehr, sehr viel attraktiver werden muss und auch werden wird, um den jungen Menschen die Sinnhaftigkeit ihrer Verpflichtung klarzumachen. Es ist in Eskalationsstufen quasi geregelt. Erstmal werden alle jungen Männer ab 18 angeschrieben werden und müssen einen Fragebogen zu ihren Fähigkeiten ihre Eignung und auch ihrer Motivation zur Bundeswehr zu gehen ausfüllen. Dann würde als nächste Stufe eine, so wie der Pistorius-Plan es vorsieht, eine allgemeine verpflichtende Musterung ab spätestens 2017 im Raum
2027.
Stehen. Und dann gibt es so eine...
Genau.
Ja, Entschuldigung, natürlich, 2027 im Raum stehen. Und wenn das alles nichts nutzt und nicht genügend Freiwillige sich melden, um die Ziele oder die Zielmarken zu erfüllen, die Deutschland und die NATO sich vorstellen, dann gibt es so eine relativ butterweiche Generalklausel, dass mit Rechtsverordnung der Bundesregierung und Zustimmung des Bundestags eine Wehrpflicht, von der wir im Moment noch nicht wissen, wie sie ausgestaltet sein wird, wieder in Kraft gesetzt werden kann.
Das ist ja einer der Knackpunkte dieses Gesetzentwurfs, dass er die Möglichkeit einer Wehrpflicht im Prinzip offen hält, auch wenn Union und SPD sich da nicht ganz im Detail einig waren. Aber es hieß ja auch schon im Koalitionsvertrag, ich zitiere das mal kurz, also wir schaffen einen neuen, attraktiven Wehrdienst, der, und jetzt kommt das Wort, an dem es sich aufhängen wird, zunächst auf Freiwilligkeit basiert. Was steht denn zu einer möglichen Wehrpflicht im Grundgesetz?
Das Grundgesetz lässt dem Bundesgesetzgeber hier eigentlich einen sehr, sehr weiten Gestaltungsspielraum. Also wir haben in 12a Absatz 1 eine Grundpflicht drinstehen, dass alle Männer ab vollendetem 18. Lebensjahr zum Wehrdienst herangezogen werden können. Das ist allerdings kein Muss. Die Politik kann sich entscheiden, was für eine Art von Wehrform sie machen möchte, ob mit freiwilligen Armee oder mit wehrpflichtigen Armee. Da hat sie einen sehr, sehr weiten Gestaltungsspielraum, den sie ja auch schon auf verschiedene Arten und Weisen in den letzten Jahren ausgenutzt hat. Ne? Erst gab es die Wehrpflicht, dann wurde sie ausgesetzt, jetzt soll sie wieder eingesetzt werden. Also das liegt alles wirklich im Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers und jetzt mit der Zeitenwende und der krisenhaften außenpolitischen Situation ist eben die Wehrpflicht wieder State of the Art. Ne?
Und das Grundgesetz, das hast du gerade schon gesagt, sieht eine Wehrpflicht nur für Männer vor. Also es steht ja in diesem Artikel 12a, den du gerade schon erwähnt hast, auch explizit drin, dass im Verteidigungsfall Frauen lediglich zu Hilfsdiensten im Lazarett verpflichtet werden können, also explizit nicht zum Dienst an der Waffe. Und es gibt Kritiker und Kritikerinnen, die sagen, naja, also wenn man das modernisieren möchte, dann müsste es eigentlich für alle gleich gelten. Also es ist nicht diskriminierend, wenn es jetzt in dem Fall auch wieder nur für Männer verpflichtend ist. Und verstößt das nicht eigentlich auch gegen Artikel 3, also den Gleichheitssatz im Grundgesetz? Du hast dich ja klar gegen eine Wehrpflicht für Frauen ausgesprochen. Wie begründest du das?
Also du hast natürlich völlig recht. Erstmal hört es sich wie eine Ungleichbehandlung an. Ne? Männer müssen, Frauen dürfen, die müssen nicht, weil das Grundgesetz eine ja sozusagen Ausnahmeregelung auf gleicher Rechtsebene für Frauen vorsieht. Wenn wir den 12.4 noch weiter runterlesen, da steht explizit drin, Frauen dürfen nicht zum Dienst mit der Waffe verpflichtet werden. Das ist eine Ausnahmeregelung zur Gleichstellung der Geschlechter, die natürlich aus ganz anderen Gründen im Grundgesetz drinsteht, als ich denke, aus denen sie jetzt gerechtfertigt ist. Also wir sind in der Zeit, es ist das Wehrpflichtgesetz ist tatsächlich das einzige Gesetz, das noch unterschiedliche Rechtsfolgen an das Geschlecht knüpft. Männer müssen, Frauen dürfen nicht herangezogen, nicht verpflichtet werden. Wir sind jetzt in einem Rechtsstadium, in dem die letzten Privilegien der Frauen sozusagen gekippt werden. Ich finde es absurd, so die letzte Gleichstellungsgeschichte an der Wehrpflicht der Frauen erzählen zu wollen. Also klar, wenn man auf die Gesetzeslage schaut, dann haben wir natürlich formal eine Ungleichbehandlung, die wir auflösen können, indem wir Frauen zum Wehrdienst heranziehen. Damit machen wir aber Frauen noch ungleicher, als sie im Moment in der Lebenswirklichkeit der meisten Frauen sowieso sind. Also wir haben diese strukturellen...
Ja. Bitte? Genau, Entschuldigung, welche Aspekte siehst du da?
Also wir haben halt strukturelle Ungleichheiten, die sich einfach nicht wegdiskutieren lassen. Das sind das Pay Gap, das Care Gap und das Pension Gap. Also der Game Changer ist, sobald eine Frau Kinder bekommt, ist sie sozusagen raus aus dem Karrierespiel, verdient weniger dauerhaft, geht in Teilzeit. hat den Full Mental Load, den Männer nicht haben, quasi noch nebendrauf und verdient oder bekommt dann am Ende weniger Rente. Und solange wir uns an diese tatsächliche Ungleichstellung zwischen Männern und Frauen noch nicht herangemacht haben und da wirklich was bewegt haben, solange, denke ich, ist es ungerechtfertigt und auch tatsächlich vom Grundgesetz nicht erlaubt, Frauen da in der Landesverteidigung auch noch dieselben Pflichten aufzuerlegen wie Männern. Und sozusagen von der ganzen Biografie am Anfang noch ein halbes Jahr bis ein Jahr zu klauen und für Frauen die ganze Berufsfamilien-Karriereplanung noch weiter nach hinten zu schieben.
Es gibt ja bestimmte Dinge, die sich einfach nicht ändern lassen, wie zum Beispiel, ne, die Schwangerschaft muss eben von der Frau übernommen werden. Aber es steht ja im Grundgesetz auch drin, dass der Staat explizit, ich weiß nicht genau, wie es formuliert ist, dafür sorgen muss, dass Ungleichheit verringert wird oder so ähnlich.
Genau.
Also das steht ja, glaube ich, auch in Artikel 3. Ne? Also wäre es nicht sinnvoller, genau, wenn man an die anderen Sachen rangeht, anstatt zu sagen, wir unterscheiden jetzt hier, weil es so ja sozusagen für Frauen schon so ungerecht ist auf der anderen Seite?
Also es ist genau mein Argument. Es ist irgendwie, ich gucke genau rein, damit wir es alle auf dem Schirm haben. Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 ist es. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf Beseitigung bestehender Nachteile hin. Und ich denke, daraus ergibt sich eben ein Verschlechterungsverbot. Also ohne Not darf der Staat die tatsächliche Ungleichbehandlung zwischen Frauen und Männern nicht noch vertiefen. Und das würde er, wenn er quasi das ganze Leben der Frau weiter nach hinten verschiebt, sie also von frühzeitiger Vermögensbildung, Karriereplanung und so weiter quasi noch weiter ins Alter rein verschiebt.
Okay, vielen Dank. Jetzt habe ich es verstanden. Vor 2011, als es die Wehrpflicht ja noch gab, ich weiß das noch genau, weil ich habe 2011 Abi gemacht und mein Jahrgang war der erste, der dann nicht mehr verpflichtend den Wehrdienst mitmachen musste. Aber auch davor haben sich schon ganz viele wegen des Dienstes an der Waffe dagegen entschieden. Weil bereits die Grundausbildung bedeutet ja Dienst an der Waffe und im Kriegsfall sogar potenziell Menschen töten zu müssen. Das ist die Realität eines Kriegs. Ist es aus deiner Sicht mit dem Grundgesetz vereinbar, jemanden zum Töten zu zwingen?
Also Verpflichtung zur Landesverteidigung, die mit dem Zwang zum Töten, aber auch mit der Gefahr, getötet zu werden, einhergeht, die ist verfassungsgemäß. Also es ist eine der ersten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Wehrpflicht- und Kriegsdienstverweigerung, die klipp und klar sagt, es verstößt weder gegen die Menschenwürde, dass der Staat, der ja für uns und unsere Werte quasi als Schutzmacht da ist, dass, wenn der von außen angegriffen wird, dass wir dann verpflichtet werden, unsere Schutzmacht eben auch zu schützen, damit wir unsere Gesellschaft, unseren Staat so aufrechterhalten können, wie wir ihn kennen und mögen. Deswegen nein, an der Stelle kein Grundrechtsverstoß.
Und du hast aber gerade Kriegsdienstverweigerung schon angesprochen. Das ist ja auch im Grundgesetz verankert, richtig?
Das Recht zur Kriegsdienstverweigerung ist quasi ein besonderer Teil der Gewissensfreiheit in Artikel 4 und ist als ausdrückliches Extragrundrecht bei uns also einmalig in Deutschland zu der Zeit, als das Grundgesetz gemacht wurde, als ausdrückliches Extragrundrecht garantiert worden, eben im Rückblick auf unsere kriegerische Geschichte in Deutschland wollte der Verfassungsgeber da wirklich sicher gehen, dass niemand mehr gegen sein Gewissen gezwungen werden kann, an Kriegen teilzunehmen und andere Menschen mit Waffengewalt organisiert zu töten und getötet zu werden.
Im Jahrgang vor mir haben Männer oder Jungs, kann man ja eigentlich fast sagen, den Kriegsdienst aber auch verweigert in einer Zeit, in der ja gar kein Krieg stattgefunden hat. Also ist das auch ein Recht, was ich auch im Friedensfall wahrnehmen kann?
Also das Recht ist tatsächlich ein Recht, das sowohl für den Friedenswehrdienst als auch eben für den Wehrdienst im Krieg gilt. Das war tatsächlich auch am Anfang umstritten. Also da war ganz klar, für einen Krieg gilt es auf jeden Fall. Natürlich, dafür ist es ja auch gedacht. Wie sieht es denn in Friedenszeiten aus? Und da musste das Bundesverfassungsgericht auch entscheiden, natürlich, es macht überhaupt keinen Sinn, ein Kriegsdienstverweigerungsrecht nur im Krieg gelten zu lassen, weil der Staat hat ja kein Interesse daran, junge Männer auszubilden, die hinterher so mehr oder weniger die Waffen wegschmeißen, wenn sie dann zum wirklichen Kriegsdienst im Kriegsfall herangezogen werden. Und es macht natürlich auch keinen Sinn und ist unverhältnismäßig auch vor der Berufsfreiheit und anderen Grundrechten junge Männer, die niemals im Krieg für den Staat kämpfen werden, diese Ausbildung aufzuzwingen. Also ja, das Recht gilt sowohl im Friedens- als auch im Kriegsfall und wird dann aber leicht anders gehandhabt, je nachdem, in welchem Fall wir uns befinden, ob Frieden oder Krieg, genau.
Ja, was du gerade angesprochen hast, war, glaube ich, eine Entscheidung von 1960 vom Bundesverfassungsgericht, wo es auch eben genau darum ging, dass auch die Ausbildung einer Waffe verweigert werden kann, wenn es keine Spannungslage oder genau keinen Krieg gibt. Aber es gibt auch eine deutlich aktuellere Entscheidung vom Bundesgerichtshof von diesem Januar zu diesem Thema. Worum ging es da konkret und was hat der Bundesgerichtshof entschieden?
Ja, also es war im Prinzip war das Recht auf Kriegs- oder das deutsche Recht auf Kriegsdienstverweigerung mehr oder weniger ein Nebenschauplatz, zu dem der BGH aber eine ganze Menge Unsinn gesagt hat. Also es ging um die Auslieferung eines Ukrainers an die Ukraine und es war klar, dass wenn er ausgeliefert werden würde, er dort zum Kriegsdienst verpflichtet werden würde. Also hat er in seinem Auslieferungsverfahren den Kriegsdienst verweigert und sich darauf berufen, dass das deutsche Recht auf Kriegsdienstverweigerung ihn vor Auslieferung schützt, wenn ihm dort eben quasi die Verpflichtung zum Kriegsdienst drohen würde. Und ja, es gibt halt im Auslieferungsrecht verschiedene Hürden und Hindernisse für die Auslieferung. Eine ist, wenn die Auslieferung gegen die Menschenwürde verstoßen würde, also eine würdelose Behandlung sozusagen im Empfängerstaat dann stattfinden würde. Und da musste oder hat der BGH sich dran gemacht zu prüfen, ob die Heranziehung im Krieg zum Waffendienst trotz Kriegsdienstverweigerung einen Würdeverstoß darstellen könnte, weil, sagen wir mal so, also gewissen Kriegsdienstverweigerung und Menschenwürde ja schon in einem relativ engen Zusammenhang auch stehen und hat dann letztlich in Nebensätzen so ein bisschen, das war die Befürchtung, als man den Beschluss dann gelesen hatte, das Recht auf Kriegsdienstverweigerung demontiert, indem es gesagt hat, ja, in argen Notständen zählt das Staatswohl dann doch vielleicht mehr als die Rechte des Einzelnen. Das war so ein bisschen die Essenz aus dem Beschluss. Das stimmt natürlich nicht.
Da ging es ja jetzt genau, du hast gesagt, um ukrainischen Staatsbürger. Was wäre denn... Also der Bundesgerichtshof hat ja im Prinzip jetzt gesagt, also im Kriegsfall könnte es sein, dass dieses Recht eben nicht mehr gilt. Ja. Glaubst du, dass das Bundesverfassungsgericht anders entschieden hätte als der Bundesgerichtshof?
In diese Streitigkeiten war das Bundesverfassungsgericht jetzt nicht involviert, weil der ukrainische Staatsbürger auch keine Verfassungsbeschwerde erhoben hat. Insofern wird über diesen Fall das Bundesverfassungsgericht auch nicht entscheiden. Aus der durchaus ansehnlichen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Kriegsdienstverweigerungsrecht ergibt sich aber eben genau das Gegenteil. Also die Verweigerung des Kriegsdienstes mit der Waffe im Kriegsfall stellt für das Bundesverfassungsgericht den Kernbereich des Grundrechts dar. Da würde auch anders überhaupt keinen Sinn machen, wofür soll ich im Frieden verweigern dürfen, wenn ich dann voll unausgebildet im Krieg dann als Kanonenfutter verbraucht werde. Deswegen also Kriegsfall ist der Kernbereich des Grundrechts und dieser Kernbereich ist abwägungsfest. Das heißt, ich kann dem Kriegsdienstverweigerer eben nicht vorhalten, hier, dein Staat ist gefährdet, du musst jetzt aber, weil der Staat mehr zählt als du. Genau das geht nicht im Rahmen des Rechts auf Kriegsdienstverweigerung.
Ich finde das total spannend, weil es im Zusammenhang mit der Wehrpflicht ja und im Bereich vieler Grundrechte immer eine Abwägungsfrage ist. Und auf der einen Seite ist hier diese Abwägung von der Notwendigkeit, das Land zu verteidigen auf der einen Seite und die Erfüllung der Bündnisverpflichtungen, die ja auch im Grundgesetz festgeschrieben sind, Artikel 24 ist es, glaube ich, genau. Also ne, wenn jetzt zum Beispiel ein NATO-Land angegriffen würde, wäre das ein Bündnisfall, dann müsste auch Deutschland handlungsfähig sein. Du nix, nicht ganz in den Kopf? Du schüttelst den Kopf? Sag, was denkst du?
Ich wackel mit meinem Kopf hin und her. Also es ist, die Bündnisverteidigung ist schon auch natürlich verfassungsgut. 24.2 ist es, sagt, wir können uns da in Bündnisse einsortieren und Hoheitsrechte abtreten und mit denen dann auch in den Krieg ziehen. Der Bündnisfall ist allerdings kein Automatismus. Also jeder NATO-Mitgliedstaat hat die Wahl, wie er seine Bündnisverpflichtungen erfüllen will. Aber natürlich, Bündnisverteidigung ist schon auch ein Verfassungsgut, spätestens seitdem das Sondervermögen in 87a Grundgesetz drin steht, da taucht der Begriff dann auch tatsächlich auf.
Aber genau, nochmal zurück zu dem Abwägen von individuellen Grundrechten und der Verteidigung des Landes und diesem kollektiven Grundrecht eigentlich. Wenn man sich das so anschaut, kann eine solche Pflicht überhaupt gerechtfertigt sein, wenn es doch eigentlich die Grundrechte dafür da sind, viele der Grundrechte Abwehrrechte sind, also Rechte, die den Bürger gegen den Staat schützen kann man sagen, genau.
Genau. Aber bei den meisten Grundrechten, jetzt bei der Kriegsdienst, beim Kriegsdienstverweigerungsrecht nicht, bei den meisten Grundrechten, wie du gesagt hast, da oder in die meisten Grundrechte darf der Staat eingreifen, wenn er die besseren Argumente für seinen Eingriff hat. Und eine Verpflichtung zum Kriegsdienst mit der Waffe ist natürlich ein Eingriff in mehrere Grundrechte. Dann haben wir Artikel 12. Es wird ja eine Art Arbeitszwang gemacht, dann für ein halbes Jahr oder ein Jahr. Dann haben wir Artikel 2, Absatz 2, Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, wenn man dann an die Front geschickt wird und getötet werden kann. Dann haben wir für die Zeit, in der man dient, natürlich auch die Freizügigkeit eingeschränkt. Ne? Die jungen Männer werden kaserniert und müssen da vor Ort sein. Der Zugriff der Dienstvorgesetzten auf die Stuben ist natürlich ein anderer, als wenn ich den Schlüssel in meiner Privatwohnung umdrehen könnte. Also ist Wohnungsgrundrecht auch noch betroffen. Es sind eine Menge Grundrechte betroffen, in die hier eingegriffen wird. Aber die Landesverteidigung und die Funktionsfähigkeit der Bundeswehr sind eben auch hochrangige Verfassungsgüter, mit denen diese Eingriffe gerechtfertigt werden können.
Die Bundeswehr braucht ja, ich habe von Schätzungen gelesen, ungefähr 80.000 zusätzliche Soldaten und Soldatinnen. Hast du eine andere Zahl?
Ja, meine Zahl ist, dass die Zielmarke 40.000 pro Jahrgang sein wird. Also weil man muss ja immer quasi in so einem Flow rechnen. Es sollen 260.000 aktive Soldaten, Soldatinnen rekrutiert werden. Das ist im Vergleich zu den 183.000 oder so, die wir gerade haben, sind es 80.000. Aber da ja pro Jahrgang gezogen wird und manche auch länger bleiben, hofft man zumindest wird sich die Zielmarke wohl auf 40.000 pro Jahrgang wird die sein.
Aber jedenfalls eine Menge, wenn man bedenkt, dass die Hoffnung ist, das erstmal mit Freiwilligen zu lösen. Und wenn das nicht funktionieren sollte, für den Fall diskutieren Union und SPD gerade ein Losverfahren, das so ähnlich funktionieren soll, wie das, was auch in Dänemark angewandt wird. Also konkrete Pläne gibt es dafür aber noch nicht und es ist auch nicht in diesem Gesetzentwurf drin zum jetzigen Zeitpunkt. Wie sieht dieses dänische Modell aus, an dem sich Deutschland eventuell orientieren könnte?
Das dänische Modell sieht so aus, das ist irgendwie, das hört sich fast an wie ein Feiertag. Es gibt einen Verteidigungstag oder wie der auch immer heißen mag, übersetzt in Dänemark. Da werden alle Frauen und Männer des betreffenden Jahrgangs gemustert und ziehen gleichzeitig ein Los. Diese Lose sind durchnummeriert von 1 bis, wie viel haben die, keine Ahnung, 10.000, 15.000ungefähr. Und im Moment, es wird aber auch erhöht, ich bin noch mal ganz gespannt, was es da in Dänemark noch an Rechtsstreitigkeiten, was danach folgen wird. Also Dänemark braucht einen Bruchteil von Leuten, die wir brauchen. Die haben immer so zwischen 4.000 und 4.500, glaube ich, brauchten die und haben die halt alle mit Freiwilligen bekommen. Trotzdem gab es eben diese Lose und je niedriger oder höher, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, die Zahl war, die man gezogen hat, desto wahrscheinlicher wurde man zum Wehrdienst rangezogen, um eben die Lücken zwischen Freiwilligen und Bedarf zu erfüllen. Es braucht aber, wie gesagt, noch gar nicht wirklich durchgeführt werden. Aber Dänemark plant da jetzt auch, glaube ich, sowohl die Länge der Wehrpflicht zu erhöhen als auch den Bedarf. Und dann wird man sehen, wie haltbar, rechtlich haltbar dieses Verfahren da tatsächlich ist.
Ja, und wie gut vergleichbar mit Deutschland schon auch, ne? Weil ja, Dänemark sind wie viel? 5 Millionen Einwohner, Einwohnerinnen, glaube ich. Wir sind ja über 80 Millionen. Die müssen natürlich viel weniger Menschen motivieren. Ja. Und ich glaube, du hast gerade schon gesagt, die Wehrpflicht ist ja aktuell auch nur 4 Monate lang. Ist natürlich dann ein viel kürzerer Einschnitt genau. auch in diese ganzen Grundrechte, die du gerade schon genannt hast. Also man wird verpflichtet, einen bestimmten Beruf auszuüben. Man ist von der Familie getrennt. Man kann seiner Ausbildung nicht nachgehen und so weiter und so weiter.
Genau.
Sodass
genau.
da die Motivation vielleicht höher ist, es einfach dann zu machen, weil 4 Monate sind ja sehr übersichtlich.
Eben, also Vergleich. 4 Monate, genau, würde ich auch sagen, kann man mal tun. Ich würde gerne noch eine Sache sagen, weil die in der ganzen Diskussion, der wie Dänemark und Schweden machen das doch auch, warum kann Deutschland das nicht machen, für meine Begriffe ein bisschen zu kurz kommen. Das ist die ganz unterschiedlichen Verfassungskulturen und Verfassungsstaatsverständnisse, die Unterschiede, die da zwischen Deutschland und den skandinavischen Ländern bestehen. Im Gegensatz zu den skandinavischen Ländern haben wir eine starke Verfassungsgerichtsbarkeit. Die haben also nicht so ein Verfassungsgericht wie wir. Da wird viel eher abgenickt, was die Politik so tut. Während unser starkes Verfassungsgericht unsere Verfassung sowas von durchdogmatisiert hat, vor allen Dingen eben auch im Grundrechtsbereich, wie Eingriffe passieren, gerechtfertigt werden müssen. Diese starke Durchdogmatisierung mit gewissen Rechtserwartungen, die damit verbunden sind in Deutschland bei den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern, die gibt es so in Dänemark nicht. Insofern ist sozusagen die Vergleichbarkeit und warum man sich immer irgendwie aufregt, warum es in Dänemark und Skandinavien klappt und bei uns nicht, die liegt so ein bisschen schief, ne? Bei uns ist der Gleichheitssatz halt viel strikter ausformuliert als in Dänemark, weshalb wir oder auch die allgemeine Wehrpflicht viel strikter als Grundrechtseingriff dogmatisiert, sprich geregelt durchs Bundesverfassungsgericht, dass man es eben nicht vergleichen kann.
Im Zusammenhang mit dem Losverfahren ist das auch der Aspekt, der kritisch gesehen wird, also dass es dann nicht mehr, in gewisser Weise nicht mehr gerecht ist, weil es nicht nur Nerven aufreiben für die einzelne Person, die irgendwie ein Los aus dem Hut ziehen muss, im wahrsten Sinne, sondern es ist ja auch, also es wirkt irgendwie nicht angemessen, dass so eine tiefgreifende Entscheidung, so ein tiefgreifender Eingriff in die Grundrechte dem Zufall überlassen wird. Wie sieht das grundrechtlich aus bei uns?
Tatsächlich, wir haben hier zwei Aspekte, die wir rechtlich betrachten können. Das ist einmal das, wenn wir tatsächlich von einer allgemeinen Wehrpflicht ausgehen, die Lastengleichheit im Belastungserfolg liegen muss. Ne, also das Losverfahren ist sicherlich vom Verfahren her gerecht. Ne? Also es ist nicht willkürlich, weil hier entscheidet einfach der Zufall darüber, ob es dich trifft oder nicht. Das ist nicht willkürlich, das ist total gerecht, weil dieser Zufall kann jeden gleichermaßen treffen. Aber das ist eben nur die Verfahrensgerechtigkeit. Und wir brauchen eben zumindest State of the Art gerade noch, wir brauchen eben auch eine Gleichheit im Belastungserfolg. Und diese Gleichheit wird durch das Losverfahren nun gerade überhaupt nicht hergestellt.
Ja, was bedeutet das konkret? Also Gleichheit im Belastungserfolg?
Gleichheit im Belastungserfolg, dass irgendwie alle gleichermaßen zur Wehrpflicht herangezogen werden. Und wenn das nicht geht, dass sachliche Gründe da sind, die jedem sagen, warum es ihn trifft und den anderen nicht oder andersrum. Also sachliche Gründe, die der Gesetzgeber vorher festgelegt hat. Und genau darum geht es auch jetzt. Also diese Grundrechtseingriffe, die passieren, haben wir gerade gesagt, die sind wesentlich. Ne? Die treffen eine Menge von Leuten, die haben eine lange Dauer von einem halben Jahr bis zu einem Jahr, wenn es schlecht läuft, sind also tiefe Grundrechtseingriffe. Und wesentliche Fragen wie eben tiefe Grundrechtseingriffe muss der Gesetzgeber bei uns klären als Parlament. Da brauchen wir sachliche Kriterien, um Differenzierungen kenntlich zu machen und auch zu begründen. Und gerade das kann das Losverfahren nicht.
Der Begriff, der hier häufiger auffällt, ist ja der Wehrgerechtigkeit. Kannst du das nochmal erklären?
Wehrgerechtigkeit ist im Prinzip, nein, ist nicht nur im Prinzip, also es ist auf jeden Fall ein Fall von Artikel 3 Absatz 1. Das bedeutet, die Lasten der Landesverteidigung, eben diese vielen Grundrechtseingriffe und die Gefahr, sein Leben verlieren zu müssen beim Kriegseinsatz, die soll auf alle Schultern gleichmäßig verteilt werden, also auf alle Schultern aller jungen Männer gleichmäßig verteilt werden. Das bedeutet eigentlich, dass sozusagen alle jungen Männer gleichermaßen zum Kriegsdienst mit der Waffe herangezogen werden müssen. Das funktioniert natürlich nicht wirklich. Ne? Wir haben irgendwie 350.000 junge Männer und gerade wenn wir sagen, wir brauchen nur noch 40.000 ungefähr pro Jahrgang, dann hat man natürlich eine Riesenlücke zwischen dem Jahrgang an sich und denjenigen, die dann verpflichtet werden. Und das ist erstmal ungerecht. Ne? Deswegen fragen wir uns immer so, wo ist denn die Bezugsgröße jetzt für die Wehrgerechtigkeit? Der ganze Jahrgang kann es ja nicht sein, da kriegen wir nie Wehrgerechtigkeit hergestellt. Deswegen haben wir die Bezugsgröße runtergerechnet. Jetzt muss die Zahl derer, die verpflichtet wird, der Zahl derjenigen, die der Bundeswehr tatsächlich zur Verfügung stehen würden, irgendwie zumindest nahe kommen. Nun, aus dieser Zahl, die der Bundeswehr tatsächlich zur Verfügung stehen würden, werden rausgerechnet die untauglichen, die Kriegsdienstverweigerer und diejenigen, die Wehrdienstausnahmen für sich geltend machen können. Und nach so Berechnungen, die auf Erfahrungswerten der letzten Jahrzehnte auch liegen, stehen ungefähr ein Viertel des Jahrgangs der Bundeswehr dann tatsächlich zur Verfügung. Das sind so 80.000, 85.000. Dann letztlich und diejenigen, die aus diesen 80.000, 85.000 verpflichtet werden müssen, wie viel? 15%? Also es darf ein Ausschöpfungsrest immer bleiben. Es müssen nicht alle dann wirklich gezogen werden, aber es sollte schon zumindest in die Nähe der 80.000, 85.000 gehen. Und da haben wir auch mit den 40.000 tatsächlich ein Problem, weil es nur die Hälfte sein werden, ne? Also es wird schwierig, diese Wehrgerechtigkeit zu halten oder herzustellen.
Das heißt, aus deiner Sicht, also das, was du gerade gesagt hast, dieses die Zahl müsste dem zumindest nahe kommen, kommt ja aus einem Bundesverwaltungsgerichtsurteil von 2005. Die Frage kam also schon mal auf vor 20 Jahren. Würdest du denn sagen, dass das Losverfahren dann verfassungswidrig wäre? Also würde es daran dann scheitern, wenn das käme?
Das Losverfahren ist nur ein Versuch, den man hat, um die Wehrgerechtigkeit herzustellen, indem wir eine Verfahrensgerechtigkeit machen, aber ja, wie wir gerade gesagt haben, im Belastungserfolg dann trotzdem keine Belastungsgleichheit haben, ne? Weil klar, wir ziehen dann die 40 oder die 40.000, die wir brauchen per Los, die anderen gehen frei aus sozusagen. Na, also da ist die Gleichheit im Belastungserfolg ja trotzdem nicht da. Insofern denke ich, dass das ein untauglicher Weg ist, um Wehrgerechtigkeit herzustellen, zumal es auch eigentlich der blödste für die Bundeswehr ist. Na, also wenn wir no matter whom irgendwie über dieses Losverfahren abgreifen, dann nehmen wir natürlich auf die Bedarfe der Bundeswehr überhaupt keine Rücksicht. Die kriegt dann halt irgendwen und kann nicht mal quasi eingreifen mit Kriterien, die sie aufstellt, für besondere Eignungen oder Verplanungen, die sie braucht. Also nein, das Losverfahren, denke ich, ist ein dummes Verfahren.
Ja, und genau, du hast gerade gesagt, die Bedarfe der Bundeswehr, aber höchstwahrscheinlich auch die Kapazitäten der Bundeswehr.
Ja, also es wird zumindest schwierig, wenn wir aber am Grundsatz der Wehrgerechtigkeit festhalten und eben der Allgemeinheit der Wehrpflicht, sehe ich da bald gar keinen anderen Weg mehr. Also wir können unsere Verfassung jetzt nicht dem, oder im Moment ist sie zumindest durch Interpretation noch nicht dem Bedarf der Bundeswehr angepasst und es würde auch irgendwie widersinnig und rechtlich für mich total verquer sein, dass ich jetzt quasi meine Verfassung durch Interpretation dem Bedarf einer verfassungsrechtlichen Institution anpasse und nicht andersrum. Insofern denke ich fast mittlerweile die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht, wie wir sie so 2011 rum hatten, ist irgendwie der sinnvollste, geschickteste und am wenigsten angreifbare Weg rechtlich.
Mhm. Wie unterscheiden sich denn die aktuellen Pläne von der Wehrpflicht, wie sie vor 2011 ausgestaltet war?
Naja, die aktuellen Pläne haben wir zumindest nicht verschriftlicht. Ne? Also der eine Plan ist es eben zu sagen, wir machen nicht wieder diese allgemeine Wehrpflicht, wir richten uns von vornherein im Wesentlichen nur nach dem Bedarf der Bundeswehr. Und das ist ja der Knackpunkt, an dem jetzt alle sitzen und versuchen, irgendwie was verfassungsrechtlich einigermaßen Haltbares hinzukriegen und wovon das Losverfahren eben ein Teil ist. Und ich habe jetzt nicht gehört, noch nicht, was jetzt der neueste Clou sein wird, wie man es richtig ausgestalten wird. Also es sind vier Möglichkeiten, die man hat. Eben, wir vermehren die Wehrdienstausnahmen. Wir richten uns nur nach dem Bedarf der Bundeswehr und schauen mal, was das Bundesverfassungsgericht dazu sagt. Wir machen ein Losverfahren oder wir gehen zur allgemeinen Wehrpflicht zurück. Zwischen diesen vier Möglichkeiten muss sich die Politik jetzt irgendwie was Vernünftiges ausdenken.
Was hältst du am wahrscheinlichsten?
Nee, kann ich nicht sagen.
Das ist eine politische Einschätzung.
Aber ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, weil es ist alles gleichermaßen mit großen, entweder rechtlichen oder taktischen oder faktischen Problemen behaftet. Ne, rechtlich am sichersten ist es, die allgemeine Wehrpflicht zurückzubringen. Dann hat aber die Bundeswehr natürlich ein Kapazitätsproblem. Ja.
Es gibt noch einen Alternativvorschlag von Abgeordneten von den Grünen. Die haben vorgeschlagen, statt einer Wehrpflicht ein Gesellschaftsjahr einzuführen. Und da ist grob vorgesehen, dass junge Menschen bis 28 mindestens 9 Monate einen Dienst ableisten, entweder bei der Bundeswehr, bei der Feuerwehr oder beim Technischen Hilfswerk. Oder sie können sich entscheiden, anderen sozialen, ökologischen oder kulturellen Tätigkeiten nachzugehen. Was hältst du von dem Vorschlag? Ist das eine sinnvolle Alternative zur Wehrpflicht?
Es ist ja keine Alternative, sondern eine Ergänzung zur Wehrpflicht. Und es würde rechtlich zumindest die Probleme ein bisschen entschärfen. Wir haben ja die ganze Zeit über diese Gleichheit im Belastungserfolg gesprochen. Und wenn ich alle jungen Männer, ich gehe jetzt mal erstmal nur von Männern aus, wenn ich alle jungen Männer zu einer Leistung für den Staat, für ein halbes Jahr, 9 Monate verpflichte ich alle gleichermaßen. Und dann ist es auch nicht mehr so ein mega Unterschied, ob ich sie jetzt in die Bundeswehr reinhole oder ob ich sie in einem der anderen Dienste ihr soziales Jahr tun lasse. Also das würde wirklich die rechtliche Diskussion um Wehrgerechtigkeit vor allen Dingen mächtig entschärfen. Ich persönlich halte tatsächlich so eine Dienstverpflichtung für eine gewisse Zeit aus diversen Gründen für jedenfalls nicht völlig sinnfrei, eigentlich eher sogar sinnvoll. Es geht darum, Resilienz zu lernen, Wirkmächtigkeit im Sozialbereich, im Staat zu lernen, sich mit Menschen aus anderen Gruppen und Blasen auch mal irgendwie zu vermischen, Zusammenhalt vielleicht zu lernen. Für die Demokratie und für die Gesellschaft ist es sicherlich sinnvoll, so ein Pflichtjahr oder eine Pflichtzeit einzuführen.
Im Prinzip kommt das ja auch dem, also wie es vor 2011 war, auch recht nah. Ne? Also wenn man ja den Kriegsdienst verweigert hat, musste man ja den Zivildienst ableisten. Das ist ja im Prinzip sehr ähnlich.
Ja, also faktisch ist es ähnlich vom rechtlichen Ansatz her. Ist es natürlich was ganz anderes, weil dieser Ersatz bzw. Zivildienst eben nur die Kriegsdienstverweigerer getroffen hat, während dieses Gesellschaftsjahr, diese Gesellschaftszeit dann eben für alle, egal ob gezogen, verweigert, gutes losgezogen, whatever dann treffen soll.
Katrin Groh, vielen Dank.
Danke dir.
Das war Militärrechtsexpertin Katrin Groh. Aus unserem Gespräch habe ich diese 3 Punkte mitgenommen. Erstens, die Wehrpflicht steht in einem Spannungsfeld. Auf der einen Seite muss Deutschland sich im Angriffsfall verteidigen können und zu Bündnispflichten stehen. Auf der anderen Seite stehen die Grundrechte von einzelnen Menschen. Diesen Konflikt müssen Politiker und Politikerinnen sorgfältig abwägen. Zweitens, das eigene Land verteidigen zu müssen, ist verfassungskonform. Bedeutet im Klartext, der Staat darf Bürger dazu verpflichten, zu töten und potenziell sich selbst in Lebensgefahr zu bringen. Gleichzeitig ist im Grundgesetz das Recht verankert, den Kriegsdienst aus Gewissensgründen zu verweigern. Drittens. Auch ausschließlich Männer zum Wehrdienst heranzuziehen, ist mit dem Grundgesetz vereinbar. Aus Katrins Sicht ist diese Ungleichbehandlung damit zu rechtfertigen, dass Frauen insgesamt gesellschaftlich immer noch deutlich schlechter gestellt sind als Männer. Ich denke zum Beispiel an ungleiche Bezahlung oder Care-Arbeit. Auch Frauen im Wehrdienst heranzuziehen, würde diese Ungleichbehandlung weiter verschärfen. Vielen Dank fürs Zuhören und an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an die vielen super hilfreichen Zuschriften. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr uns Feedback gebt, denn nur so können wir den Podcast noch besser machen. Also seid nicht schüchtern, schreibt mir an grundgesetzlich@freiesrechte.org. Ich freue mich sehr. Abschließend noch der Hinweis, dass wir eine Winterpause machen. Das heißt, die nächste Folge Grundgesetzlich kommt erst im Januar. Bis dahin, genießt die Feiertage und bis bald.
Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt. Der Podcast.